Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Ich bin Susanne Führer. Guten Tag. Und ich weiß ja nicht, wann und wo Sie diese Sendung hören, ob jetzt live im Radio oder vielleicht später in der Audiothek. Ich zumindest befinde mich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs. Das ist am Vorabend der Eröffnung der Buchmesse in einem Leipziger Hotel, und zwar in Gesellschaft des Schriftstellers Pavel Kohut. Schönen guten Tag, Herr Kohut.
Guten Tag.
Pavel Kohut, zwei Stichworte, tschechischer und österreichischer Schriftsteller und Dramatiker.
So ist es, ja. Das Schicksal hat es so gewollt.
Und Tschechien, also Ihr Geburtsland, ist in diesem Jahr Ehrengast der Leipziger Buchmesse. Erfreut das den Tschechen in Ihnen?
Also gewisse Zeit haben wir mit meiner Frau zwei Heimaten, eine Urheimat, das ist die tschechische, und eine Wahlheimat, das ist die österreichische, wo man uns mit Gewalt gebracht hat im Jahre 79.
Wir bleiben jetzt mal ein bisschen noch bei dem Tschechen. 60 tschechische Schriftsteller reisen jetzt an nach Leipzig hier zur Messe. Haben Sie eigentlich Kontakt zur aktuellen Literaturszene in Tschechien?
Sind doch meine Konkurrenten. Und ich komme mir vor wie ein Marathonläufer, zu dem jedes Vierteljahrhundert eine neue Mannschaft antrifft. Also ich laufe schon mit drei Generationen und immer noch laufe ich. Also ich lese fleißig die tschechische Literatur. Die meisten sind immer noch meine Zeitgenossen und Freunde, aber das ist schon eine Schriftstellerabteilung nach der Schlacht. Die meisten leider sind schon tot, wie Václav Havel oder Jiří Hruša. Aber es gibt also die Neuen und die Überneuen und ich lese sie, soweit ich es also schaffe.
Der Schriftsteller Pavel Kohut in dieser Stunde zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er ist einer der Wortführer des Prager Frühlings, einer der Autoren der Charta 77 und natürlich Autor vieler Theaterstücke und belletristischer Werke. Herr Kohut, ich ahne schon, dass wir von diesem reichen Leben in dieser Sendestunde hier nur einen Eindruck geben können. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Sie wurden geboren in einer fernen Vergangenheit, muss man sagen, im Jahr 1928 in Prag.
Ja.
Erzählen Sie uns von Ihrer Kindheit.
Also
was erinnern Sie?
Zunächst muss man sagen, dass ich geboren wurde in einem Geburtshaus in Prag, Londoner Straße, wo 13 Jahre später meine Frau geboren wurde. Also bei uns ist es wirklich
und
eine
die Frau
Beziehung.
Kohut, Jelena Maschinova, sitzt hier neben Pavel Kohut. Wir haben Sie gerade lachen
ja,
gehört. Ja,
von der Wiege zum Grab. Ja. Mein Vater war der Vertreter einer tschechischen Automobilfirma. Der Ort, von dem er in Polen verkaufte, hieß Oświęcim. Und Oświęcim ist nichts anderes als Auschwitz. Und ich war dort also im Jahre 29 bis 32, bis zu der großen Wirtschaftskrise, wo mein Vater dann gefeuert wurde und blieb einige Jahre arbeitslos. Und als ich nach dem Krieg als 18-Jähriger dorthin gepilgert habe, da habe ich festgestellt, dass die Villa, die wir wohnten, gehörte dann dem stellvertretenden Kommandanten von KZ Auschwitz-Birkenau. Also es war der erste große Schock meines Lebens. Das war auch das erste Signal, die erste Politisierung meines Lebens. Die zweite Politisierung...
Na, die erste Politisierung war ja noch ein bisschen vorher. 1939 wurde ja Ihre Heimat...
Nein, das war schon die zweite. Die erste, da war die Weltwirtschaftskrise. Weil mein Vater war auch ein Opfer der Wirtschaftskrise. Die damalige Tschechoslowakei, die zu den 10 wichtigsten ökonomisch reichen und vor allem mit Waffenindustrie Nationen gehörte. Und die Krise war ein Keulenschlag, die dieses Land wirklich dann praktisch so traf, dass von dort an beginnen die Probleme mit der sudetendeutschen Minderheit, die leichte Industrie besaß und am meisten betroffen wurde. Als sie in 30er Jahren gesehen hat, dass man daneben, 50 Kilometer daneben, Autobahnen baut, hat man das beneidet und das Problem begann. Und dann die zweite große Erfahrung war natürlich das Münchner Abkommen.
Und also da das war 1938, ja, als England, Frankreich und Italien,
Tschechoslowakei. Das ist schon alt genug, um zu verstehen, worum es geht.
Ich erinnere nur kurz nochmal daran, weil das vielleicht nicht jeder parat hat, was das Münchner Abkommen war, das 1938, ja, also eben diese drei Länder. Man kann sagen, das Sudetenland und damit eigentlich auch die Tschechoslowakei, Hitler zum
Demonstrationen, wo 300.000 Leute haben. Also rezitierten den Slogan aller Steuerzahler, gebt uns die Waffen, wir haben sie bezahlt. Auf Tschechisch, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. Und diese zwei Sachen plus die Rolle der Roten Armee in der Befreiung der Tschechoslowakei sorgten dafür, dass ich nach dem Krieg zunächst ein Kommunist geworden bin.
Jetzt geht es mir ein bisschen schnell, Herr Kohut. Sie waren 1938, waren Sie 10. Als Sie 11 Jahre alt waren, 1939, da wurde die damalige Tschechoslowakei von Deutschland besetzt.
Ja, unsere Schule zu einer Kaserne verwandelt, sodass wir also gleich umsiedeln mussten. Die erste Erinnerung an die deutschen Soldaten ist ihre unendliche Freude, dass man eine D-Mark für 10 tschechische Kronen wechseln kann. Das war für sie eigentlich eine Bagatelle. Und deswegen waren alle Geschäfte mit Süßigkeiten waren voll von deutschen Soldaten, die gekauft haben Sachen, die sie schon lange Jahre nicht gegessen haben im Dritten Reich.
Wie haben Sie denn zu Hause eigentlich über die politische Situation geredet?
Mein Vater hatte einen Freund, der Freund hieß Wladimir Petřek, das war ein orthodoxer Priester, der die Attentate auf Heydrich in seiner Kirche versteckt hat. Ja, das war eigentlich der Kronprinz von Adolf Hitler, der uns zugeteilt wurde damals. Und die Freunde von Wladimir Petřek, unter anderem auch meine Eltern, haben natürlich für ihn die Nahrungsmittel besorgt. Und es waren dort 4 Priester, die davon wussten. Und die wurden alle so gefoltert, dass sie letztendlich auch ihre Lieferanten dann genannt haben, der Petřek. Der hat die ganzen Folter ausgehalten, so dass man ihn auf einem Stuhl hinrichten musste. Und deswegen, nur deswegen, habe ich meine Eltern dann gehabt, weil wir waren eigentlich die einzige Familienreihe, die am Leben blieb. Aber das war kein Widerstand, das war eigentlich nur eine Sympathie meines Vaters für den Wladimir Petřek. Das war ein unglaublicher Mann, er war ein Priester, aber ein Serbokroate von Geburt und auch ein Schriftsteller. Und der war der Erste, der meine ersten Gedichte gelesen und beurteilt hat. Und der hat aus mir einen Kommunisten gemacht, indem er sagte, die Sowjetunion ist der Nachfolger von der großen Russia und das große Russland lässt uns Slawen nie ins Verderben bringen.
Sie sind dann ja wie viele, viele andere Antifaschisten zu jener Zeit auch eben nicht nur ein Kommunist, sondern auch ein glühender Stalinist geworden. Das erschien ja logisch, nicht? Wer gegen Hitler war, war für Stalin. Dann kam dieser Hitler-Stalin-Pakt, der das dann doch eine Zeit lang etwas durcheinander brachte. Aber nach dem Krieg gab es dann ja viele, die meinten, sie sind von der Roten Armee auch befreit worden und Stalin würde jetzt das Glück bringen, den Frieden. Was haben Sie persönlich, Sie waren ein ganz junger Mann damals, Herr Kohut, was haben Sie erwartet
von Stalin? Ich war 17, nicht? 17 ist zwar jung, aber schon, weil man den ganzen Zweiten Weltkrieg hinter sich hatte.
Haben Sie Stalin auch verehrt wie einen Halbgott, wie so viele andere?
Stalin? Ja, natürlich. Weil ich natürlich auch jeden Tag mit meinem Vater seine Befehle in den russischen Fernsehen für Tschechien gehört habe. Und natürlich, also das war lange bevor die zweite Front eröffnet wurde. Vergessen wir bitte nicht, dass bis zum 6.6.44 war es eigentlich allein die Rote Armee, die das ganze Territorium langsam, aber sicher befreite.
Und 6.6.44 war die Landung der Alliierten in der Normandie.
Wir haben, also jetzt sage ich, aber viele, viele, viele Hunderttausende von Tschechen haben die Rote Armee wirklich begrüßt als die Befreierin, nicht wissend und erst später erfahren, dass es natürlich ein Irrweg war vom Teufel zum Belzebub, von Hitler zum Stalin.
Sie haben ja in den ersten Jahren nach dem Krieg Gedichte geschrieben, Herr Kohut.
Ja, schlechte Gedichte.
Aha, das wollte ich gerade fragen, weil es gibt ja so furchtbare Machwerke so von Erich Weinert, nicht? Im Kreml ist noch Licht. Sind das
ja,
auch
nein,
so?
Die haben, ja, ich muss sagen, die waren technisch nicht schlecht, die haben sich gereimt sehr gut. Wir waren wirklich Opfer dieses eigenen Fehlers, so verstehe ich das heute. Als ich dann wirklich Vernunft annahm, dann war für mich es auch Ende mit der Poesie und ich fing an, Theaterstücke zu schreiben. Weil die Poesie konnte mir nie erklären, was da eigentlich passiert ist. Also die ganze Geschichte mit Stalin, wo wir schon lange Jahre dann Verdacht hatten, dass es nicht stimmt. Und plötzlich kam es zum Februar 1956, wo der Nikita Chruschtschow seine große Rede gehalten hat. Und danach blieben uns dann uns Kommunisten, und wir haben ungefähr 1.500.000 Mitglieder gehabt damals. Was tun wir jetzt? Selbstmord oder wir müssen etwas dagegen tun? Das ist die Zeit, wo meine zweite Autobiografie beginnt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ich unterhalte mich weiterhin mit dem tschechischen und österreichischen Schriftsteller Pavel Kohut in einem Leipziger Hotel über sein bewegtes Leben. Wir kommen zum Prager Frühling. Kurz zur Erinnerung, der Prager Frühling bezeichnet eine Bewegung innerhalb der tschechoslowakischen kommunistischen Partei, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. Und das hieß damals Ende der 60er Jahre, also 1968, Versammlungsfreiheit, Freilassung der politischen Gefangenen, Abschaffung der Zensur. Und mittendrin damals war Pavel Kohut gerade noch glühender Jungstalinist gewesen. Was hatte Sie denn zu diesem Wandel bewogen, Herr Kohut? Das kann ja nicht nur die Geheimrede Chruschtschows gewesen sein, die war ja schon ein paar Jahre älter.
Also mein, wie Sie das nennen, Jungstalinismus endete wirklich mit der Chruschtschow-Rede im Jahre 1956. Dann gab es etwas, was ich heute als Reue der Kommunisten bezeichne, weil diejenigen, die es wirklich mit der Republik ernst meinten nach dem Krieg und die sich also wirklich dann betrogen fühlten, die wussten im Augenblick, dass sie mitschuldig sind. Und zwar mitschuldig wirklich an allem, was passiert ist. Und dass sie, wie schon gesagt, es mit dem Leben bezahlen müssen oder dass sie alles machen müssen, um die Sache irgendwie zu wenden. Und das war der Prager Frühling. Der Prager Frühling wurde eigentlich vor allem von den Kommunisten getragen, weil die waren es, die ganze Pyramide der stalinistischen, kommunistischen Ämter von unten besetzte, nicht von den Grundorganisationen über die Bezirkorganisationen bis zu dem Zentralkomitee, bis plötzlich auch der Präsident Nowotny abgewählt wurde und seine Stelle bekam ein Mann ohne Gesicht, weil damals kannte den Dubček keiner.
Alexander
er wurde
Dubček.
Gewählt zum ersten Sekretär, weil er keinen bis jetzt geschädigt hat. Deswegen hat man ihn gewählt. Aber bald hat er sich profiliert als ein sehr anständiger Mann. Und das Wichtigste, was er gebracht hat in den Prager Frühling, war der Anstand.
Aber Sie waren ja Teil der Bewegung und ich stelle mir das so, vielleicht ja falsch, aber ich stelle mir das eigentlich als eine wunderbare Zeit vor. So der Geist des Neuen weht, es gab viele Diskussionen, Versammlungen, ja,
das war eine
man traute
Zeit,
sich
aber
etwas.
Das begann schon am Anfang der 60er Jahre. Man darf nicht vergessen, dass die sogenannte große Welle des tschechischen Films mit Forman und mit anderen begann auch am Anfang. Dass Schriftsteller wie Kundera oder Havel auch am Anfang schon der 60er Jahre mit ihrer Arbeit angefangen haben. Also es war eine wirklich echte Geburt der Gesellschaft. Und ich war damals im Jahre 66 zum Präsidenten der kommunistischen Organisation im Schriftstellerverband gewählt. Und der Präsident der Nicht-Partei-Schriftsteller hieß Václav Havel. Und als dann das Unglück passierte und wir ersetzt worden sind, dann wurden wir auch sehr enge Freunde.
Ja, das war am 21. August 1968. In der Nacht, da besetzten über eine halbe Million sowjetische Soldaten die Tschechoslowakei.
Ja.
Und Sie, Herr Kohut, Sie waren gar nicht in der Heimat. Sie waren auf Reisen in Italien mit Ihrer Damals noch nicht, das ist, mit ihrer späteren Ehefrau, Jelena Maschinova.
Also wir wollten eigentlich in Salzburg heiraten, weil das war eine der Errungenschaften des Prager Frühlings, dass man auch im Ausland heiraten konnte. Und wir schickten alle unsere Papiere nach Salzburg aus zwei Gründen. Zunächst, es war meine dritte Heirat und die wollte ich schon nicht mehr in Prag machen, das wäre mir zu viel. Und zweitens, in Salzburg spielte mein großer Freund, ein wunderbarer deutscher Schauspieler, noch aus der Ersten Republik, und der sollte unser Zeuge sein. Wir kamen nach Salzburg und wir bekamen keine Papiere, weil die wurden irgendwo in Österreich verschollen. So lernte ich meine künftige zweite Heimat kennen. Und wir machten mit Jelena einen Ausflug nach Italien für einige Tage, bis die Papiere da sein sollten. Und wir kamen nach Perugia und dort saßen wir am 20. am Hauptplatz und tranken den zweiten Liter weißen Weines, bei dem wir festgestellt haben, dass wir nicht zusammenleben können aus politischen Gründen. Jelena ist aus einer alten demokratischen Familie, die hat gesagt, also so geht es wirklich. Und wir haben uns beschlossen, dass wir auseinandergehen. Ich habe ihr angeboten, meine Schlüssel vom Wagen. Sie hat gesagt, die brauche sie nicht, weil wenn sie zuwinkt, dann
wird sie schon jemand mitnehmen.
Und so sind wir also gesessen und den letzten Trunk getrunken, bis plötzlich aus dem Haus, aus der Durchfahrt, ein Zeitungsverkäufer kam mit einem Haufen von Zeitungen und rief: Tschechoslowakia è occupata. Und wir haben uns entschlossen, zurück nach Hause zu fahren. Seit der Zeit sind wir dank den Panzern zusammen.
Sie waren ja damals, Herr Kohut, schon durchaus berühmt in der literarischen Welt. Also Pavel Kohut, das war damals ein klingender Name. Und es gab viele, die Sie gewarnt haben, zurückzukehren. Und viele, die Ihnen Hilfe, Unterstützung angeboten haben. Darunter Schriftsteller wie Dürrenmatt, Frisch, Böll und Grass. Und Sie wollten aber trotzdem zurück.
Ja, das war kein Heldentum, das war eine Notwendigkeit. Ich wusste, dass wenn wir nicht zurückkommen, dann bestätigt sich der Irrtum. Und wir mussten zurück, um zu beweisen, dass wir dazu stehen, was wir da angetan haben. Von den tschechischen Schriftstellern blieb im Ausland nur derjenige, die schon vorher im entweder nazistischen oder kommunistischen Gefängnis saßen. Also die fanden den Weg also zurück für überflüssig. Aber alle tschechischen Schriftsteller, auch Kundera, weil Kundera fuhr nach Frankreich erst drei Jahre später, sind zurückgekehrt.
Wir müssen jetzt etwas raffen. Es begann die Zeit der sogenannten Normalisierung. Sie wurden aus der Partei ausgeschlossen. Sie erhielten Publikationsverbot. Es gab Hausdurchsuchungen. Sie wurden in der Presse immer wieder angegriffen. Dann haben Sie mit vielen anderen gemeinsam Anfang Januar 1977 die berühmte Charta 77 veröffentlicht. Unter Berufung auf die KSZE-Schlussakte von Helsinki forderten Sie darin eben die Einhaltung der Menschenrechte, auch in der Tschechoslowakei. Und die Schikanen gegen Sie haben ja immer weiter zugenommen. Und es gibt sogar einen toten Hund zu beklagen, nämlich Ihren Dackel Edinson.
Wenn ich jetzt also wirklich trocken darüber nachdenke, dann war das eigentlich sehr bequeme Schikanen, weil die Sowjetische Union, die ging schon zugrunde. Und sie hat damals schon die Dokumente der Helsinki-Konferenz signiert und sie hat verboten, allen ihren Mördern und Henkern ihre Arbeit fortzusetzen. Wir haben wirklich fest damit gerechnet, dass wir also nicht getötet und gefoltert werden, dass wir uns also auch benommen haben wie Menschen, denen nichts droht. Und das hat natürlich die Staatssicherheit wieder unsicher gemacht, weil die Staatssicherheit überall kann nur dann effektiv arbeiten, wenn sie foltern und töten darf.
Aber ich glaube, wir müssen das mal eben mit dem Edinson aufklären. Sie sind ja ein großer Dackelliebhaber, Herr Kohut.
Wir sind, also ich wollte keine Hunde haben im Leben, aber dann lernte ich diese Jelena Maschinova, die ihren Namen bis heute trägt. Und sie,
also ihre Ehefrau.
Sie bescherte mir unter den ersten Weihnachtsbaum eine Welpe von einem sogenannten Weltmann. Das sind die besten Dackeln, das sind die kämpfenden Dackel, das sind die Dackeln mit rauem Fell.
Rauher Dackel.
Zweite von denen, das war der große, wie wir ihn nennen, Edison. Den mussten wir zunächst verkaufen, damit er Prüfungen machen kann, weil wir waren schon Unpersonen und bekamen also schon keine Bewilligung, einen Zuchthund zu haben. So war es damals. Wir wurden ausgeschlossen aus dem Verein. Und dann bekamen wir eigentlich dann den Hund zurück. Und der Hund wurde dann erklärt zu dem besten Zuchtdackel der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, Elite-Rekord. Das war also eigentlich seine Auszeichnung. Sowas werde ich nie sein dürfen. Und der wurde dann von der Staatssicherheit vergiftet, weil sie nicht uns vergiften durften. In einer Message der angeblich Menschen, die uns bedroht haben, stand: So wirst auch du krepieren, Kohut. Also er starb für uns und ich habe ihn gerecht, indem ich einen Roman geschrieben habe. Ich glaube, er ist der erste Dackel der Welt, der einen Roman bekommen hat. Das Buch heißt Wo der Hund begraben liegt. Ja.
Wir müssen uns etwas sputen, Herr Kohut. Sie haben ab 1979 gemeinsam mit Ihrer Ehefrau Jelena Maschinova unfreiwillig im Exil in Österreich gelebt. Sie durften nicht zurückkehren. Sie durften für ein Jahr ausreisen, aber nicht zurückkehren. Sie sind ja ausgebürgert.
So einfach war es bitte nicht, weil ich wollte nie emigrieren und Jelena auch nicht. Aber ich bekam im Jahre 78 den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur mit dem Angebot, diesen Preis anzunehmen in Wien und ein Jahr im Burgtheater zu arbeiten. Wir machten eine geheime Konferenz mit meinen allerbesten Freunden. Das waren 14 tschechische Schriftsteller, die sich beim Havel in seinem Sommersitz einfanden. Und wir haben die ganze Nacht diskutiert, ob ich fahren soll oder nicht. Das Problem war darin, wir waren schon fast 10 Jahre absolut isoliert von der Welt, während die Ungarn und die Polen, weil sie mutiger waren, sich also gewisse Rechte doch noch ausgekämpft haben. Und ich habe gesagt, ich lasse mich nicht so einfach um die tschechische Staatsbürgerschaft bringen, weil alle, die von mir den Versuch machten, machten gleich am Anfang eine Pressekonferenz, wo sie gegen das Regime sprachen. Und am übernächsten Tag wurden sie also dann freie Bürger der freien Welt. Ich habe gesagt, ich mache eine Presseerklärung für die ausländische Presse, für FAZ und für Ersatz-France-Presse und so weiter, dass ich also für ein Jahr wegfahre, um wieder am Theater arbeiten zu dürfen und dass ich mich ein Jahr und zu der Situation in der Tschechoslowakei nicht äußern werde. Und das natürlich habe ich auch eingehalten, sodass, bevor wir zurückfuhren, hat uns auch Kanzler Kreisky gesagt, er habe mit dem tschechischen Ministerpräsidenten gesprochen, er hat gesagt, also der Kohut hat das wirklich ausgehalten und in der nächsten Zeit kann man auch das Problem mit anderen Schriftstellern auch so lösen, dass sie bedingt ausreisen und solange sie sich gut verhalten und so weiter. Also, gute Reise, hat uns gesagt. Und wir fuhren nach Hause sogar einen Monat früher, als wir sollten. Und wir wurden dann auf der tschechoslowakischen Seite schon abgefertigt, zollmäßig und finanzmäßig und bekamen schon auch unsere Pässe zurück. Und in dem Moment haben sie festgestellt, dass wir es sind, die zurück wollen. Und die haben das nicht erwartet, aus einem einfachen Grunde. Bei den großen Verhaftungen nach der Charta wurde meine Frau vor meinem Fenster auf dem Hradschinplatz von 2 Staatssicherheitsbeamten im Zivil angehalten und mit Gewalt in einen Wagen gezerrt. Und sie hat so geschrien, dass, wie ich das nie vorher gehört habe, wenn ich das einmal vorher gehört habe, hätte ich sie nie geheiratet, weil das war ein Schrei ums Leben wirklich. Und sie wurde dann also von einem Mann, hat man ihr den Mund gestopft und sie hat ihn gebissen. Und für diesen Biss sollte sie bis zu 3 bis 5 Jahren ins Gefängnis gehen. Und kurz bevor wir Wien verließen, bekam sie die Einladung zum Prozess. Und ich habe ihr gesagt, Jelena, also so weit gehen wir nicht, ich will nicht, dass du ins Gefängnis gehst, weil das wäre wirklich Katastrophe für mich, dass ich bin der Sündige und du gehst also für 3 Jahre oder 5 Jahre ins Gefängnis. Also, wenn du nicht willst, dann bleiben wir. Und sie hat gesagt, nein, wir haben es versprochen, den Freunden Havel und anderen, und wir müssen zurück.
Sie durften ja aber nicht zurück.
Also man hat uns in die Wagen getragen und hinter den eisernen Vorhang also
und die Pässe geschubst. Noch ins Auto
und dann
geworfen.
Haben sie das Licht ausgemacht, also wie als wenn man aus einer Bar herausgeschmissen wird.
Ja, und dann saßen Sie nun in Österreich und durften nicht nach Hause. Und Sie wussten ja damals nicht, wie lange das dauern würde. Was hat das damals eigentlich für Ihr Schreiben bedeutet, Herr Kohut?
Nichts, weil ich kann schreiben, wo ich will. Ich bin eigentlich imstande wie der Hund von Pavlov. Wenn ich damals die Schreibmaschine heute am Computer sehe, dann setze ich mich dazu und schreibe. Jelena ist eine Szenaristin. Sie hat die Filmhochschule studiert, zusammen schrieben Filme. Also uns hat es praktisch nicht bedroht. Noch dazu, ich habe immer gemeint, das Schlimmste am Exil ist die Entscheidung. Weil wenn Sie sich entschieden haben, sogar mit Kindern, dann müssen Sie damit rechnen, dass es eventuell falsch ist und dass man dafür dann bezahlt. Und das mussten wir nicht. Wir wurden rausgetragen. Damit keine Sentimentalität. Es blieb nur, wie ich sie nenne, die kalte Wut. Und das ist mein Benzin. Wir haben in der Zeit...
Na, vor allen Dingen, Sie sind ja aber auch nicht nur wütend, sondern Sie sind ja auch gerne ironisch und etwas spöttisch.
Naja, also zunächst, wir lieben Humor, nicht? Und der tschechische Humor mit dem jüdischen, die stehen sich sehr nahe, der jüdische und der tschechische Galgenhumor eigentlich. Aber wir haben eigentlich auch in den schlimmsten Situationen immer irgendwie gute Laune bewahrt, weil wir wussten, dass mit uns in den gleichen Situationen sind Hunderte von den besten Menschen der Tschechoslowakei. Wir lebten damals in einer Umarmung unserer Kollegen und Konkurrenten, Schriftsteller, weil es waren alle die engsten Freunde. Und seit der Zeit sind wir es auch geblieben. Das war eine unwahrscheinliche Zeit, nicht?
Sie schreiben und sprechen ganz häufig von den Freunden. Ich denke, auch gedacht, das hat Sie durch die Jahre getragen.
Ja, also wir, auch nachdem wir dann in der Demokratie uns in verschiedene Richtungen begeben haben, ja, dann blieb in allen von uns, bis eine kleine Ausnahme, eigentlich ein Respekt für die anderen, wenn nicht also eine tiefe Freundschaft.
Wir schreiten hier im Deutschlandfunk Kultur weiter in 7 Meilenstiefeln durch die Geschichte Europas, wie durch die Lebensgeschichte Pavel Kohuts. 1989, Ungarn öffnet seine Grenzen, in Berlin fällt die Mauer, in der Tschechoslowakei kommt es zur samtenen Revolution. Herr Kohut, Sie konnten gemeinsam mit Ihrer Frau Jelena Maschinova wieder in Ihre Heimat zurückkehren. Wie haben Sie das damals erlebt?
Bevor wir das durften, rief mich noch Václav Havel vor den Weihnachten an und bot mir die Funktion des Kulturministers. Das habe ich abgelehnt mit der Begründung, dass er vielleicht nicht erleben will, dass ihm unter seinem Balkon meine Verse aus 50er Jahren rezitiert werden. Das hat er begriffen. Dann sagte er, also der Botschafter der Tschechoslowakischen Republik in Wien, habe gesagt, Václav, wenn ich morgen den Premierminister anrufe und bitte um ein Treffen, dann bekomme ich das in 24 Stunden. Wenn ich Botschafter werde, dann warte ich 6 Wochen. Und drittens, ich habe meine Runde gemacht. Das, was wir also alles angerichtet haben, scheint mir nach vielen Jahrzehnten doch noch gewissermaßen korrigiert worden. Und deswegen, wenn du gestattest, will ich nicht eine weitere Runde beginnen, in der ich vielleicht also wieder Fehler mache. Deswegen bleibe ich jetzt ein freier Schriftsteller und so gerne, dass meine ganze Konkurrenz in diplomatische Dienste oder geht und ich kann also richtig ohne Konkurrenz einige Jahre schreiben.
Also Sie hatten Angst, dass man Ihnen Ihre stalinistischen Verse aus den 50er Jahren vorhält? Das wäre dann passiert.
Das kann man zwar reparieren, das ist uns wirklich genommen, aber das Geschehen ist gar nicht ungeschehen gemacht worden.
Sie haben es gerade angedeutet, Václav Havel, Ihr enger Freund, war plötzlich Staatspräsident. Eine wirklich rasante Karriere, man kann sagen, quasi aus dem Gefängnis heraus wurde er Staatspräsident. Was hat denn das für Sie persönlich bedeutet?
Ich musste mich daran gewöhnen, dass ich keinen Halbbruder habe mehr, weil inzwischen sind 10 Jahre geflossen und da kamen also sehr viele junge Menschen zu ihm und das war plötzlich Anfang einer ganz neuen Zeit, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben wollte, als sie beobachten und dabei schreiben. Und ich konnte noch einmal in sein Leben wirklich eintreffen, weil kurz vor der Wahl hatte er einen starken Konkurrenten in Alexander Dubček. Das war der Führer des Prager Frühlings. Ein Mann, der aber die ganzen 20 Jahre sich nicht gemeldet hat, er hat auch die Charta nicht mit unterschrieben, weil er damit rechnete, dass wenn es zum Schluss kommt mit diesem Regime, dass es wieder ein neues russisches Team werden muss und dass er zu diesem Team natürlich gehören wird. Und ich habe Václav gesagt, das darf er nicht. Er war ein sehr anständiger Mann. Ich mag ihn persönlich sehr, aber die haben total versagt am Ende des Prager Frühlings, weil mit 15 Millionen Menschen auf den Straßen haben sie trotzdem ein skandalöses Dokument unterschrieben, nämlich die Moskauer Protokolle. Und deswegen musst du Präsident werden. Sonst also sind wir immer in der Schlamassel. Es muss eine klare Trennlinie geben zwischen Vergangenheit und Zukunft. Bitte geh in diese Schlacht und sei nicht feige. Und das hat er getan, hat gewonnen und ich bin glücklich, dass es so ist, weil er hat der Tschechoslowakei wirklich geholfen, zurückzukommen in die demokratische Welt, viel, viel schneller als die anderen, weil er wirklich also das als großer Dramatiker und auch Regisseur konnte und kannte.
Heute, Herr Kohut, leben Sie wieder in Prag. Ich glaube, Sie sind kein Freund des aktuellen tschechischen Präsidenten, oder?
Aber ich war, das gebe ich bitte zu, ich war sein Wähler, weil mein Freund Schwarzenberg war schon so krank, dass ich wusste, weil ich bin wirklich sein Freund, dass er das nicht durchsteht und ich wollte wieder nicht einen andere Leute aus seiner Partei als Kanzler haben. Also ich lernte in Österreich nicht mit Herz, sondern mit Hirn zu wählen. Ich wusste und ich habe damals 3-mal den ganzen Tag mit dem Zimmer gesprochen und er war voller Kraft, er war wirklich so, dass wenn ich ihn mit Jelena in unser Sommerhaus gebracht habe und dort den Bürgermeister, alle Ärzte und die Techniker von der Glashütte zu einem Gespräch gebracht habe, alle haben sie dann seine Kandidatur unterschrieben. Und nach 5 Jahren, jetzt vor der zweiten Wahl, wollte ich ihn sprechen, um ihm zu sagen, dass keiner in Sázava, in unserer kleinen Stadt, ihn wählen würde. Statt diese Frage also zu beantworten, bot er mir eine Staatsausrechnung an. Ich habe ihm gebeten, mir keine zu teilen, weil ich auch von dem kommunistischen Regime, obwohl ein kommunistischer Dichter, immer jemand ausgezeichnet wurde. Immer hat man meine Auszeichnung rechtzeitig gestrichen, weil ich vorher etwas getan habe, was die also nicht ertragen haben. Deswegen bin ich eigentlich Jungfrau als Ausgezeichneter.
In der Tschechoslowakei, ansonsten ja aber nicht. Nein. Okay, ich formuliere die Frage anders. Also Sie leben ja heute wieder in Prag. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle politische Situation in Tschechien und
wir
die Äußerungen?
Wir sind ein normales, demokratisches Land. Wenn ich das vergleiche mit meinem zweiten Land, mit Österreich, haben wir genauso viele Probleme und Skandale wie Österreich. Nur die Österreicher sind schon weiter, indem die Schuldigen wirklich dann den Hut nehmen müssen. Schützen. Bei uns können sie sogar einen Pulverturm in die Luft sprengen. Es findet sich immer dann eine Entschuldigung und der zuständige Minister bleibt im Amt. Also wir sind momentan in einer Personalkrise. Ich würde sagen, den Herrn Staatspräsidenten habe ich unlängst einen offenen Brief geschrieben, wo ich ihn gebeten habe, entweder nicht zu kandidieren schon mehr oder sogar auf den Posten zu verzichten, weil er ist kein guter Präsident.
Pavel Kohut, zum Schluss unseres Gesprächs. Wer Ihre autobiografischen Texte liest, Sie haben ja verschiedene Memoiren, Memoir-Romane auch geschrieben, kann nicht übersehen, Sie lieben den Wein. Immerzu gehen Sie Wein trinken, trinken mit Freunden, trinken mit Ihrer Frau. Haben Sie einen Lieblingswein?
Als wir damals rausgeschmissen worden sind aus der Republik, hatten wir drei Möglichkeiten, wo wir zu Hause suchen und finden. Deutschland mit viel höheren Honoraren, die Schweiz mit viel niedrigeren Steuern und Österreich mit einem viel besseren Wein. Und der erste Winzer, Herr Obenaus, der sich uns damals gewidmet hat, ist bis heute schon über 40 Jahre unser Winzer und wir bringen immer noch österreichischen Wein in den Doppellitern nach Prag und trinken den Wein. Das ist der grüne Veltliner natürlich, das ist der. Ja, das ist eine wichtige Frage, weil wir trinken wirklich mindestens einen Doppelliter pro Tag. Aber das sind natürlich Tischweine, ja? Also das sind die Tafelweine, die man problemlos trinken kann.
Wie ich jetzt erlebt habe. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, Herr Kohut.
Danke vielmals.
Und auch Ihnen, Frau Maschinova, für den einen oder anderen Einruf. Und das jüngste Buch Pavel Kohuts ist wieder im Osburg Verlag erschienen. Es ist eine Sammlung verschiedener autobiografischer Texte, sehr vergnüglich zu lesen. Es heißt Aus den Tagebüchern eines Europäers. Und noch mehr Literatur aus Tschechien gibt es in der kommenden Stunde. Jaroslav Rudisch spricht dann über seinen Roman Winterbergs letzte Reise.